Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Ja, herzlich willkommen zur 47. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Hier sitzen wir mal wieder beisammen. Wir, das sind
Dana Valentina, ich bin Juristin aus Rostock.
Ja, und ich bin Selma Garter, ich bin Juristin derzeit in Karlsruhe. Wir liefern heute eine Folge zur anstehenden Bundestagswahl. Am 23. Februar wird ja ein neuer Deutscher Bundestag gewählt und wir nehmen das zum Anlass, uns mal die Wahlprogramme anzuschauen und reinzuschauen. Was sagen die Parteien denn so? Was haben sie für Vorhaben, mit denen sie antreten für die Fortentwicklung der Gleichstellung, also in Sachen Gleichstellungspolitik? Wir müssen zwar beobachten, das ist nun wirklich nicht zu verheimlichen oder das kann man nicht wegreden, dass Gleichstellung im aktuellen Wahlkampf eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Wir führen einen Migrationswahlkampf, wir fühlen vielleicht auch noch ein bisschen einen Wirtschaftswahlkampf, aber Gleichstellung wird da alles andere als großgeschrieben und diskutiert. Nichtsdestotrotz finden wir natürlich, nicht zuletzt als Podcast des Deutschen Juristinnenbundes, das ein wichtiges Thema und wir finden es auch, sollte mit wahlentscheidend sein und vielleicht geht es ja auch unseren Hörerinnen und Hörern so, dass sie interessiert, was haben sich eigentlich oder womit treten eigentlich die Parteien so an. Es wird also gewissermaßen ein bisschen eine Service-Folge, denn wie gesagt, wir gehen hier davon aus, was wir als wichtige Themen in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern identifizieren, was der Deutsche Juristinnenbund für wichtige Themen hält, was er auch für Forderungen hat und schauen danach rein in die Wahlprogramme, was sagen die verschiedenen Parteien dazu eigentlich.
Ja, und der DJB, der ist hier auch schon früh aktiv geworden, also unmittelbar nach dem Ampelaus im November 2024, hat der Deutsche Juristinnenbund seine Wahlforderungen veröffentlicht, hat also erste Themen aufgestellt, die besonders wichtig sind für den anstehenden Wahlkampf. Diese Forderungen hat der DJB jetzt zum Anlass genommen, nachdem alle Wahlprogramme da sind, nochmal diese abzugleichen, also sich anzuschauen, was von diesen Forderungen, aber auch von den Forderungen, für die frauenpolitische und gleichstellungspolitische Verbände schon seit Jahren und Jahrzehnten streiten, nochmal abzugleichen, wie viel steckt davon eigentlich in den Wahlprogrammen. So ein kleines bisschen muss man das Thema ja mit der Lupe suchen, das hast du gerade schon angesprochen. Die Gleichstellungsthemen sind jetzt nicht die, die im Wahlkampf bei den Parteien ganz vorne anstehen, aber trotzdem findet man da doch einiges und das ist vielleicht durchaus auch spannend, sich das anzuschauen. Jetzt könnte man natürlich auch denken, aktuell, wir haben irgendwie wichtigere Probleme als das Thema Gleichstellung und haben deutlich größere gesellschaftliche Fragen auch zu klären. Wir haben mit unserer Präsidentin Ursula Matthiesen-Kreuder, der Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund, deshalb gesprochen und haben sie gefragt, warum ist es aber gerade dennoch wichtig, sich jetzt im aktuellen Wahlkampf auch mit der Gleichstellungsperspektive der Wahlprogramme auseinanderzusetzen? Und hier ist ihre Antwort.
Ich denke, weil nach unserer festen Überzeugung die anstehende Bundestagswahl aus Frauen- und gleichstellungspolitischer Sicht deshalb wichtig ist, weil der wahre Kern der Diskursverschiebung nach rechts ein radikaler Antifeminismus ist. Ja, dass dieser Antifeminismus die Kernüberzeugung all derer ist, die eine moderne, vielfältige und bunte Demokratie bekämpfen und die von ihnen angestrebte Übersichtlichkeit letztlich nur deshalb brauchen, um ihre eigene Identität zu stärken. Und zwar durch Unterdrückung von Lebensmodellen, die sie als abweichend definieren. Deswegen die Bundestagswahl ist im Lichte der starken Diskursverschiebung nach rechts von eminenter Bedeutung.
Und schon weil der zunehmende Antifeminismus ein gesellschaftliches Problem ist, aber natürlich auch, weil im bisherigen Wahlkampf gleichstellungspolitische und man könnte auch noch etwas weiter gefasst sagen, sozialpolitische Themen eigentlich sehr wenig präsent waren, lohnt es sich also, sich mit den Frauen- und gleichstellungspolitischen Plänen der Parteien auseinanderzusetzen. Und das wollen wir machen, Selma.
So ist es. Ich habe es ja schon gesagt, es wird ein bisschen eine Service-Folge, was ich auch deswegen betone, weil wir hier nicht wie sonst eben tiefer reingehen in ein Thema, das besprechen mit einer Expertin. Wir haben mit ganz vielen verschiedenen Expertinnen im Vorfeld dieser Folge gesprochen, aber wir werden jetzt notdürftig vielleicht etwas an der Oberfläche bleiben. Uns geht es darum, ausgehend von den Forderungen des Deutschen Juristinnenbundes reinzuzoomen in verschiedene Themen und zu schauen, was sagen die Parteien dazu eigentlich konkret? Sagen sie überhaupt etwas dazu? Bleibt es irgendwie auf einer vagen, schwammigen Bekenntnisebene? Können wir damit was anfangen? Wir werden naturgemäß keine Wahlempfehlungen hier aussprechen. Auch der Deutsche Juristinnenbund tut es nicht, sondern es soll eben unsere Hörerinnen und Hörer, also Sie und euch, in die Lage versetzen, selbst zu schauen, überzeugen mich die Ideen, mit denen hier die Parteien in die Wahl reingehen. Ich würde sagen, damit haben wir alles gesagt, um direkt loszustarten und eben reinzuschauen in die Wahlprogramme. Dana, wir wollen anfangen mit einem ganz, ganz zentralen Thema aus feministischer Perspektive, nämlich mit dem Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt und dem Schutz vor Gewalt, also Gewaltschutz. Wie sieht's denn da aus? Was sind da die zentralen Forderungen eigentlich erstmal so aus feministischer Perspektive, aus der Perspektive des DJB?
Ja, also Gewaltschutz ist natürlich eins der ganz dicken Bretter aus feministischer Perspektive, wo wir ganz viele unterschiedliche Phänomene auch haben, die wir uns anschauen könnten. Das reicht von der häuslichen Gewalt, der Partnerschaftsgewalt über die geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt. Und ich würde vielleicht anfangen wollen beim Thema Gewaltschutz mit der sexualisierten Gewalt als einer besonderen Form der geschlechtsspezifischen Gewalt. Die sexualisierte Gewalt ist die Gewalt, die vor allen Dingen durch das Sexualstrafrecht geahndet wird. Also wenn wir über Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, sexuelle Belästigung sprechen, all das sind strafbare Handlungen, die im Strafgesetzbuch im Sexualstrafrecht verankert sind und dort entsprechend geahndet werden. Und da haben wir in den letzten Jahren ja auch schon durchaus einige sehr wichtige und zentrale Schritte gemacht. Besonders zu nennen ist da die Nein heißt Nein-Reform. Die wurde 2016 beschlossen und ist dann 2017 in Kraft getreten. Nach wie vor gibt es aber auch hier noch Schutzlücken und das moniert der Deutsche Juristinnenbund. Denn das Sexualstrafrecht knüpft immer noch nicht an die fehlende Zustimmung zu einer sexuellen Handlung an, was man vielleicht vermuten könnte bei dem Nein heißt Nein, sondern das verlangt den erkennbar entgegenstehenden Willen, damit eine Handlung als Straftat eingeordnet wird. Und der Deutsche Juristinnenbund sagt, das reicht noch nicht und fordert hier eine Reform. Das Sexualstrafrecht soll weiterentwickelt werden und zwar im Sinne einer Ja-heißt-Ja-Lösung, sodass es dann zukünftig nicht mehr auf den erkennbaren und ausdrücklich geäußerten Gegenwillen ankommt, sondern es soll ankommen auf die Zustimmung zu sexuellen Handlungen. Die soll erforderlich sein. Das ist eine ganz zentrale Forderung. Daneben geht es auch darum, dass weitere Formen von geschlechtsspezifischer sexualisierter Gewalt auch ausdrücklich aufgenommen werden in das Sexualstrafrecht. Dazu zählt zum Beispiel die verbale sexuelle Belästigung. Das ist das, was wir unter dem Stichwort Catcalling hier auch schon besprochen haben in einer Folge mit Anja Schmidt, wo wir derzeit keine konsequente strafrechtliche Verfolgung haben und der DJB auch fordert, dass das geändert werden soll. Und vielleicht auch wichtig in diesem Zusammenhang der sexualisierten Gewalt, weil wir zunehmend hören, auch in Fällen aus den Medien, vom Einsatz von K.O.-Tropfen, die verwendet werden, um sexualisierte Gewalt bis hin zu Vergewaltigung zu ermöglichen. Auch hier tritt der Deutsche Juristinnenbund dafür ein, dass das Strafrecht geschärft werden muss, um das Unrecht von solchen Begehungsformen auch dezidiert abzubilden. Und dazu hören wir mal, was unsere Vorsitzende der Strafrechtskommission, Dirkin Celebi, uns dazu gesagt hat.
Zum Beispiel fordern wir eine Reform des 177 StGB dahingehend, dass er im Sinne einer Ja-heißt-Ja-Regelung ausgestaltet wird. Das heißt, auf die Zustimmung zu sexuellen Handlungen abgestellt werden muss und daneben die Einführung eines Tatbestandes, der jedenfalls leichtfertige sexuelle Übergriffe erfasst, um eben die sexuelle Selbstbestimmung umfassend abzusichern. Und darüber hinaus hat sich vor allem aufgrund eines aktuellen BGH-Beschlusses aus unserer Sicht die Notwendigkeit ergeben, auch nochmal an den 177 Absatz 8 ranzugehen und hier eine materielle Rechtsänderung vorzunehmen, weil der BGH entschieden hat, dass K.O.-Tropfen, die eingesetzt werden, um sexuelle Übergriffe zu ermöglichen, nicht als gefährliches Werkzeug im Sinne dieser Norm einzustufen sind. Und ich würde sagen, der Fall von Giselle Pellicot hat die Gesellschaft dahingehend schon sensibilisiert und auch die Steuerung F-Recherche hat gezeigt, wie unglaublich erschreckend groß das Ausmaß ist vom Einsatz von K.O.-Tropfen zur Ermöglichung von sexuellen Übergriffen. Und außerdem denken wir, dass es einen erhöhten Unrechtsgehalt darstellt, wenn man diese Tatbegehung vollzieht. Insbesondere, wenn zum Beispiel die K.O.-Tropfen eigenständig hergestellt werden, also durch eine Mischung von Betäubungsmitteln und das aber von Laien passiert, die dann genau zu erheblichen gesundheitlichen Folgen führen können. Und deshalb fordern wir eine Änderung bzw. Ergänzung des 177 Absatz 8 dahingehend, dass er die Verwendung von gesundheitsschädlichen Stoffen erfasst.
Jetzt muss geschlechtsspezifische Gewalt natürlich nicht nur bekämpft werden, also dafür ist natürlich das Strafrecht da, hat sie stattgefunden, wird der Übergriff bestenfalls bestraft, sondern es geht natürlich auch viel um Verhinderung von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt, also um Prävention. Von Gewalt betroffene Personen brauchen einen rechtlichen Anspruch auf Schutz, Beratung und Unterstützung, inklusive barrierefreiem Zugang von Schutzunterkünften. Auch das hat uns Dilken Celebi nochmal im Gespräch gesagt und hat darauf hingewiesen, dass ja jetzt gerade erst das sogenannte Gewalthilfegesetz verabschiedet wurde im Januar diesen Jahres. Das zielt darauf, insbesondere mehr Frauenhausplätze und Beratungsangebote zu schaffen. Und der Deutsche Juristinnenbund hat sich genau für so etwas lange eingesetzt und begrüßt das deswegen grundsätzlich. Aber auch damit ist noch nicht alles getan. Dilken Celebi fordert darüber hinaus auch weitere Präventionsarbeit, zum Beispiel Antigewalttrainings für Täter, die verpflichtend sein sollen, und dass auch das Personal von Polizei und Justiz geschult wird, um Vorurteile und sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Und das ist, soweit ich es weiß, zum Teil zwar vorgesehen gewesen in einem Entwurf für eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes, aber das wird ja jetzt vor der Wahl jedenfalls nicht mehr kommen. Soweit also die Forderungen des Deutschen Juristinnenbundes jetzt mal in dem größeren Themenkomplex sexualisierte geschlechtsspezifische Gewalt.
Genau, jetzt schauen wir uns mal an, was die Parteien dazu sagen, oder?
Genau.
Genau, also die Parteien gehen hier durchaus unterschiedlich intensiv darauf ein. Die SPD sagt zum Beispiel dezidiert, dass jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung strafbar sein soll. Und das ließe sich also ganz hervorragend aufgreifen, um dann auch diese Forderungen, die der Deutsche Juristinnenbund formuliert hat, hier zu verfolgen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die zentralen Begrifflichkeiten, um die es hier geht, nicht einvernehmlich sexuelle Handlungen, was heißt das eigentlich? Das sind ja wiederum genau die zentralen Fragen. Also sie gehen da jetzt auch nicht ganz ins Detail, wie sie sich das ganz konkret vorstellen. Die Grünen betonen vor allen Dingen, dass wir eine verbesserte Notfallversorgung brauchen für Vergewaltigungsopfer. Also in dem Bereich haben sie eine relativ konkrete Forderung aufgestellt. Die Linke will auch das Sexualstrafrecht umfassend reformieren, mit dem Ziel, dass geschlechtsspezifische Gewalt besser geahndet wird und dass auch vor allen Dingen die Strafverfolgung hier noch konsequenter durchgesetzt wird. Die CDU, die fordert härtere Strafen für Gruppenvergewaltigungen und Stalking, bleibt aber bei strukturellen Reformen des Sexualstrafrechts eher unkonkret. Ja, und ansonsten ist auch die Tendenz eher bei AfD und BSW, dass sie aus diesem Thema auch einen Migrationspunkt machen und betonen, dass Migration daran schuld sei, dass wir bei bestimmten Sexualstraftaten einen Zuwachs zu verzeichnen haben. Aber es geht hier nicht um irgendwie strukturelle Reformen oder Antworten, zum Beispiel im Sexualstrafrecht.
Ja, irgendwie ganz spannend, ne, dass man so merkt, in dem, was du berichtest bei der CDU, ändert sich dann schon die Sichtweise so ein bisschen. Wir wollen Gruppenvergewaltigung irgendwie härter bestrafen. Da weiß man ja gleich, was für eine Vorstellung dahinter steht. Und dann bei FDP, AfD und BSW verdichtet sich das dann zu so einer totalen Umkehr weg von der Fokus auf die Betroffenen hin zu den vermeintlichen Tätern. Ja, also, ne, wird das Thema eigentlich auch schon wieder ein bisschen missbraucht.
Genau, das hat Dilken Celebi ja auch im Gespräch gesagt, dass manche Parteien auf die Betroffenen schauen und eine Schutzperspektive einnehmen in dem Bereich sexualisierter Gewalt, während andere Parteien genau jetzt eben nicht unbedingt den Schutzaspekt in den Vordergrund stellen, sondern das Thema auf eine andere Weise dann auch politisieren.
Ja, bisschen kann man das auch beobachten beim zweiten Themenkomplex Gewaltprävention und Gewaltschutz. Da spricht die SPD explizit Femizide an, gegen die sie präventiv vorgehen möchte, nennt da allerdings keine konkreten Maßnahmen. Sie sieht auch das Bedürfnis nach einer Verbesserung des Gewaltschutzes, unter anderem durch eine Verschärfung des Gewaltschutzgesetzes mittels Maßnahmen wie der elektronischen Fußfessel unter anderem. Auch die Grünen greifen die Idee der elektronischen Fußfessel auf als ein sinnvolles Instrument, um Annäherungsverbote in Fällen von häuslicher Gewalt besser zu kontrollieren. Auch die CDU fordert, die elektronische Fußfessel stärker einzusetzen oder verstärkt einzusetzen, damit Gewalttäter gegen Frauen Abstand zu ihren ehemaligen Partnerinnen halten. Wir haben dann das Thema, was wir gesagt haben, der Beratung, der verpflichtenden Anti-Gewalt-Trainings für Täter häuslicher Gewalt. Eigentlich ausschließlich bei der SPD finden wir das wieder, so ausdrücklich. Die Linke fordert etwas vage, aber dann doch ambitioniert eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen oder geschlechtsspezifische Gewalt und dort insbesondere die Einrichtung einer Koordinierungsstelle. Einen etwas anderen Zugriff wählt die FDP. Sie möchte sich weltweit für den Schutz und die Stärkung von Frauenrechten einsetzen, zum Beispiel durch den Kampf gegen Zwangsheirat und Genitalverstümmelung und eine bessere Ahndung von sexualisierter Gewalt in Kriegen. Man findet nicht so viel zur konkreten Verbesserung der Lage von Betroffenen in Deutschland, sagt aber, möchte Frauenhausplätze bedarfsgerecht finanzieren. Die AfD sieht keinerlei Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention oder dem Gewaltschutz vor, will statt Schulungen, also greift diese Idee der Schulung explizit auf, sagt er aber, möchte alle politisch installierten Polizeibeauftragten innerbehördlichen Denunzierungsstellen sowie die Beweislastumkehr im Disziplinarverfahren abschaffen. Okay.
Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Partnerschaftsgewalt auch sind, was du gerade bereits angesprochen hast, dann ist das natürlich nicht nur ein Thema des Strafrechts oder der Prävention, sondern auch ein Thema des Familienrechts. Deswegen können wir vielleicht mal nachschauen, was fordert der DJB denn im Bereich des Familienrechts bezogen auf die Partnerschaftsgewalt?
Ja, genau, das können wir vor allem nachhören. Da haben wir nämlich die Vorsitzende der Familienrechtskommission, Professor Dr. Annalena Götsche, befragt und sie sagt dazu Folgendes.
Wir brauchen einen effektiven Gewaltschutz im Familienrecht, denn nach der Trennung aus einer gewaltvollen Beziehung hört die Partnergewalt meist nicht einfach auf. Und gerade wenn Kinder aus der Beziehung hervorgegangen sind, gelingt es den gewaltbetroffenen Elternteilen und ihren Kindern häufig nicht, sich vollständig vor der körperlichen, psychischen oder ökonomischen Gewalt zu schützen. Partner- und Trennungsgewalt muss zum effektiven Schutz Gewaltbetroffener im familiengerichtlichen Verfahren, vor allem im Sorgerechts- und Umgangsverfahren, aber auch im Kinderschutzverfahren berücksichtigt werden. Hierzu hat sich Deutschland mit seinem Beitritt zur Istanbul-Konvention verpflichtet. Für die Umsetzung der Istanbul-Konvention brauchen alle Verfahrensbeteiligten Klarheit im materiellen und im Verfahrensrecht. Für eine effektive Umsetzung des Gewaltschutzes braucht es darüber hinaus flächendeckende, verpflichtende Sensibilisierungsmaßnahmen für FamilienrichterInnen, Verfahrensbeistände, Sachverständige und Jugendamtsmitarbeitende.
Also ganz konkret lautet also die Forderung, insbesondere im Umgangsverfahren die häusliche Gewalt oder wenn es zu häuslicher Gewalt gekommen ist, das zu berücksichtigen. Und das wird auch aufgegriffen, diese Forderung von verschiedenen Parteien, unter anderem von den Grünen. Die wollen eben eine verpflichtende Berücksichtigung von Partnerschaftsgewalt in Sorge- und Umgangsverfahren. Und Justiz und Polizei sollen besser geschult werden. Das entspricht ja eigentlich schon unserer Forderung. Die SPD sagt, die Istanbul-Konvention, das ist die Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen, soll nun endlich vollständig umgesetzt werden. Und häusliche Gewalt soll in Sorge- und Umgangsverfahren berücksichtigt werden. Die CDU-CSU will im Sinne des Kindeswohls bei Partnerschaftsgewalt das Sorge- und Umgangsrecht des gewalttätigen Elternteils ausschließen. Ja, das nimmt jetzt nicht die Betroffenenperspektive nur ein, aber es ist auf jeden Fall eine konkrete Forderung. Und die Linke fordert auch eine vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention und eine Klarstellung im Familienrecht, dass der Schutz vor Gewalt Vorrang vor den Umgangsregeln hat. BSW kann man nichts finden, familienrechtliche Regelungen fehlen. Die FDP plant auch keine Reform im Familienrecht und auch die AfD thematisiert häusliche oder Partnerschaftsgewalt gar nicht.
Genau, darüber hinaus fordert der Deutsche Juristinnenbund, dass das Thema geschlechtsspezifische Gewalt auch im Aufenthaltsrecht noch eine größere Rolle spielen sollte. Der Juristinnenbund fordert ja eine Reform des Aufenthaltsgesetzes und zwar dergestalt, dass es ein aufenthaltsrechtliches Regelungskonzept geben soll, das Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte umfassend vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützt. Und auch das hat uns Dilken Celebi, die Vorsitzende der Strafrechtskommission, erläutert.
Zum Beispiel fordern wir, dass Betroffene von häuslicher Gewalt, die in Aufenthaltstitel vom Aufenthaltsstatus von ihrem gewaltausübenden Ehe- oder Lebenspartner ableiten, ein eigenständiger Aufenthaltstitel ermöglicht wird. Und darüber hinaus muss auch gemäß Artikel 60 Istanbul-Konvention dieser konsequent umgesetzt werden, der Deutschland und auch alle anderen Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, schwere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt als eine Form der Verfolgung anzuerkennen, welche zur Flüchtlingsanerkennung führen kann.
Genau, was sagen dazu jetzt die Parteien? Die SPD spricht von einem ehegattenunabhängigen Modell, das praxistauglicher sein soll. Also geflüchtete Frauen sollen danach Erleichterungen bei der Residenzpflicht erhalten und es soll das ehegattenunabhängige Aufenthaltsrecht praxisnäher gestaltet werden. Was heißt das? Das bleibt so ein bisschen vage, was da konkret mit gemeint sein könnte. Die Grünen fordern einen eigenständigen Aufenthaltstitel, das heißt gewaltbetroffene, geflüchtete Frauen unabhängig von ihrem gewalttätigen Ehepartner einen eigenständigen Aufenthaltstitel erhalten sollen. Die Linke will die Istanbul-Konvention voll umsetzen, geht aber diesbezüglich jetzt auch nicht auf die aufenthaltsrechtlichen Details ein. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass sie die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung und auch die Verfolgung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen, dass sie sich dafür einsetzen, dass die in der Praxis als Fluchtgrund anerkannt werden sollen. CDU, FDP, AfD und auch das BSW, die fordern insgesamt, wie wir uns denken können, sehr restriktive Maßnahmen in der Aufenthalts- und Asylpolitik, sodass wir da auch keine geschlechtsspezifischen Maßnahmen finden, die speziell nochmal die Perspektive von gewaltbetroffenen Frauen in den Blick nehmen.
Ja, damit sind wir natürlich auch beim Thema der Migration jetzt nochmal angekommen. Das haben wir eingangs gesagt und das können wir alle beobachten, ist das Thema, was diesen Wahlkampf bestimmt. Und das ist jetzt ein Thema, was wir rausgegriffen haben, nämlich den eigenständigen Aufenthaltstitel und den Schutz von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffener Frauen insbesondere. Aber darüber hinaus setzt der DJB, denke ich, dann auch nochmal einen anderen Ton in Bezug auf Forderungen, was Asyl und Aufenthalt angeht. Wir hören hier die Vorsitzende der Kommission Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Gleichstellung, Dr. Stefanie Killinger.
Migration ist ein großes Thema für Deutschland im Moment, ein Trigger-Thema. Aber wir haben als Gesellschaft weiterhin großes Interesse daran, vor allem Fachkräfte zu gewinnen und insgesamt Arbeitskräfte. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Und bei der Erwerbsmigration, das zeigen Studien ganz deutlich, spielt auch der Familiennachzug eine Riesenrolle. Dual Career, gibt es eine Möglichkeit, einfach ein zweites Einkommen zu erwirtschaften? Was ist mit Perspektiven für die nachziehenden Frauen? Es sind vor allem die Frauen, die nachziehen. Und deswegen fordern wir, die Familienzusammenführung zu verbessern und nicht zu verschlechtern, wie wir es jedenfalls für den Asylbereich in einigen Wahlprogrammen sehen. Dann im Übrigen ist es für uns absolut selbstverständlich zu fordern, dass der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten, also Menschen, die im Asylverfahren erfolgreich waren, weiter erhalten bleibt. Wenn man die Familie in Deutschland hat, ist das gut für die Integration.
Ja, und das finde ich ganz interessant, weil das eben nochmal zeigt, dass man dieses ganze Thema des Familiennachzugs durch auch eine ganz andere Brille betrachten kann, ne? Wenn man es als Integrationsförderung denkt und nicht auf die Zurückdämmung von Migration versessen ist.
Ja, voll. Schaut man jetzt in die Programme der Parteien und auf der Suche danach, was sagen sie eigentlich explizit zum Familiennachzug, findet man bei den Parteien, ich sag mal links der Mitte, gar nicht mal so viel. Also SPD und Grüne schweigen zu diesem Thema explizit zumindest oder zu diesem konkreten Thema schweigen sie. Auch die Linke sagt jetzt nichts zum Familiennachzug ganz besonders, aber muss man ja sagen, ist die Partei, die noch am deutlichsten sich gegen jegliche Asylrechtsverschärfung versperrt oder die ablehnt und insbesondere eben dann auch gegen das, was eigentlich CDU, FDP, AfD und BSW vorschwebt, die ja allesamt in unterschiedlichen Abstufungen schärfere Maßnahmen in der Asyl- und Aufenthaltspolitik fordern. Und das ist uns vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, die eben, wenn man sich die anschaut, insbesondere Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte gefährden. Ja, also wenn wir von Einschränkungen oder eben bei manchen Parteien sogar der Abschaffung des Familiennachzugs sprechen und auch Einschränkungen beim subsidiären Schutzstatus, sind davon eben Frauen betroffen. So die Lage in der Migrationspolitik. Wir schließen diesen Komplex Gewalt jetzt vielleicht erstmal ab und kommen zum nächsten Thema, Dana.
Ja, lass uns doch als nächstes über das Thema sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung und Gesundheit sprechen. Auch das ein Themenfeld, in dem es feministisch einiges an Forderungen gibt, die auch teilweise bereits seit Jahren und Jahrzehnten und das auch von einem sehr breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis getragen, gefordert wird. Und auch da kann man sich ja mal anschauen, was die Parteien da eigentlich versprechen. Das erste Thema, was ich herausgreifen möchte, das ist das Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja immer noch gerade hochaktuell, tagesaktuell ist. Der DJB fordert schon seit langem, dass Schwangerschaftsabbrüche endlich nicht mehr kriminalisiert werden, dass sie außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt werden. Und wie wir vielleicht alle wissen, gibt es ja derzeit einen Gruppenantrag, der von, ich glaube, mittlerweile an die 300 Mitglieder des Bundestages unterstützt wird und getragen wird. Und dieser Gruppenantrag, der zielt genau darauf, auf die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Es soll trotzdem künftig eine Beratungslösung geben, aber es soll eben dezidiert außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt sein, nämlich im Schwangerschaftskonfliktrecht.
Ja, wir verweisen an dieser Stelle natürlich sehr gerne auf unsere Folgen, die wir zu diesem Thema bereits gemacht haben. Ganz unlängst Folge 45, da haben wir gesprochen mit den Autorinnen eines Gesetzesentwurfs aus der Zivilgesellschaft, der jetzt in weiten Teilen auch zumindest diesen Entwurf inspiriert hat und da die Ideen Eingang gefunden haben.
Genau. Und der DJB, der ist da ja auch ganz klar in seinen Positionen. Die Positionen gehen noch ein bisschen über das hinaus, was jetzt in diesem Gruppenantrag vorgesehen ist. Jetzt hatte man, glaube ich, längere Zeit gehofft, dass das vielleicht noch zu einer Abstimmung kommt diesbezüglich, weil es eben so ein breites überparteiliches Bündnis gibt, was hinter diesem Gruppenantrag steht. Allerdings ist jetzt gerade im Rechtsausschuss dieser Antrag ja beraten worden und es ist jetzt nach meinem aktuellen Stand so, dass wir wahrscheinlich nicht mehr damit rechnen können, dass es in dieser Legislaturperiode noch im Bundestag zur Abstimmung kommt und dahin überwiesen wird. Das heißt, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, wo wir dann auf die neue Regierungen angewiesen sein werden und auf den nächsten Bundestag. Und deswegen lohnt es sich allemal mal zu schauen, wie sich die Parteien denn dazu positionieren.
Die Grünen, die SPD, die Linke und das BSW fordern allesamt eine Entkriminalisierung und wollen den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen verbessern. Die Grünen und die Linke fordern, dass die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Die Linke spricht sich außerdem dafür aus, dass die Beratung freiwillig sein soll und die SPD und das BSW befürworten eine grundlegende Straffreiheit bis zur 12. Woche immerhin.
Wenig verwunderlich sieht es bei der FDP und bei der CDU und der AfD ein bisschen anders aus. Das kann man ja auch schon daran ablesen, wer den Gruppenantrag im Bundestag derzeit unterstützt und aus welchen Parteien die Abgeordneten dort kommen. Die FDP, die da ja lange Zeit auf der Bremse auch stand, auch in der letzten Bundesregierung, die sagt in ihrem Wahlprogramm, sie sieht Reformbedarf und die Versorgungslage für ungewollt Schwangere, die solle verbessert werden. Es bleibt aber insgesamt sehr unkonkret und unscharf und vor allen Dingen betont die FDP, dass das Thema eins sei, was genau durch Gruppenanträge im Bundestag am besten zu beraten sei. Die CDU, die ist da ein bisschen deutlicher und sagt ganz ausdrücklich, dass sie an Paragraph 218 Strafgesetzbuch, also an der strafrechtlichen Lösung, festhalten will und begründet das damit, dass die geltende Rechtslage den gesellschaftlichen Kompromiss am besten abbilden würde zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau auf der einen Seite und dem Schutz des ungeborenen Lebens auf der anderen Seite. Und die AfD, die äußert sich auch zu dem Thema, die möchte die Situation für ungewollt schwangere Personen sogar noch weiter verschärfen und erschweren, denn sie möchte einerseits verhindern, dass, Zitat, Abtreibungen zu einem Menschenrecht erklärt werden und andererseits möchte sie tatsächlich, dass Schwangerschaftsabbrüche nur noch bei medizinischer oder kriminologischer Indikation möglich sein sollen, straffrei. Das heißt, gegenüber der jetzigen Rechtslage möchte die AfD, dass auch der selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen mit Beratungslösung und Abwarten der Frist, dass der nicht mehr möglich sein soll, sondern wirklich nur, wenn medizinische Gründe vorliegen oder kriminologisch, zum Beispiel, wenn es eine Vergewaltigung war, die zu der Schwangerschaft geführt hat.
Ja, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, ob wir immer mit der AfD enden wollen. Und das ist irgendwie immer so ein unfassbarer Downer. Aber wir leiten jetzt trotzdem erstmal über. Wir gehen von den reproduktiven Rechten hinein ins Abstammungsrecht und erinnern uns, dass wir dort eine ganz missliche Lage vorfinden, wenn es um die zwei Mütterfamilien geht, denen nämlich bis heute die automatische rechtliche Anerkennung beider Elternteile als Elternteile bei Geburt verwehrt ist. Sie sind darauf verwiesen, also in der Situation, wo zwei Mütter ein Kind bekommen, muss die andere Mutter, die das Kind nicht ausgetragen hat oder nicht geboren hat, ein diskriminierendes Adoptionsverfahren durchführen. Auch darüber haben wir bereits häufig hier gesprochen, in der Folge 3 und in der Folge 12 vor allem mit der Rechtsanwältin Lucy Chibut. Und hören wir uns mal dazu an, was die Vorsitzende der Kommission für das Familienrecht, Professor Dr. Annalena Götsche, dazu sagt.
Es muss zwei Mütterfamilien endlich möglich sein, bei Geburt ihres Kindes beide Elternstellen zu besetzen, sei es durch Heirat oder durch Anerkennung. Das bislang bestehende Adoptionserfordernis ist diskriminierend für die Eltern und birgt aufgrund der langen Dauer Gefahren für das Kindeswohl. Bei der Neugestaltung der statusrechtlichen Eltern-Kind-Zuordnung muss auch die Elternschaft von trans-, inter- und nicht-binären Menschen mitgedacht werden.
Was sagen nun die Parteien dazu? Soll ich dann jetzt mal als erstes sagen, was die AfD dazu sagt? Die findet das nämlich nicht so toll.
Ja, mach doch. Dann kriegen wir zunehmend bessere Laune. Ist doch auch in Ordnung.
Ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht. Also sie sieht Familien durch, Zitat, den Transgender-Hype und die Frühsexualisierung gefährdet und lehnt progressive Formen im Familienrecht vollständig ab. Schauen wir mal, was die Regierungsparteien, aus der letzten Legislaturperiode, die es ja hätten ändern können, was die so sagen. Also die Grünen wollen Regenbogenfamilien vollständig gleichstellen. Sie wollen auch die Elternschaft von trans- und intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Menschen anerkennen und die rechtliche Situation für Familien auch mit mehr als zwei Elternteilen verbessern. Auch die SPD fordert die vollständige Gleichstellung von queeren Familien im Familien- und Abstammungsrecht. Und wer stand bisher in der Ampel auf der Bremse? Das war die FDP, die sagt in ihrem Wahlprogramm, sie möchte das Abstammungsrecht modernisieren. Sie möchte Elternschaftsvereinbarung auch vor der Empfängnis ermöglichen und die Adoption für unverheiratete Paare auch erleichtern. Außerdem fordert sie auch ein Fortpflanzungsmedizingesetz, vor allen Dingen mit dem Ziel, die sogenannte Eizellspende zu legalisieren und die nicht kommerzielle Leihmutterschaft zuzulassen sowie Kinderwunschbehandlung künftig zu fördern.
An der Stelle fragt man sich einmal mehr, warum es denn in der letzten Legislaturperiode nicht einfach umgesetzt wurde. Also was da sozusagen welches Paket die FDP da eigentlich auf die Bremse gesetzt hat, um das Abstammungsrecht oder die Modernisierung des Abstammungsrechts in diesem Sinne zu verhindern, weil sie sich ja jetzt doch auch wieder in ihrem Wahlprogramm zumindest vage dazu bekennt. Wir schauen uns die anderen Parteien zum Schluss noch an. Die CDU, CSU erkennt verschiedene Familienmodelle an, nennt aber keine konkreten Reformvorschläge und betont, Savitzi, dazu ist sie sich nicht zu schade, den Schutz der Rechte biologischer Väter in einem Atemzug, die eben durch Vereinbarungen dann nicht ausgehebelt werden dürften. BSW äußert sich nicht zum Abstammungsrecht oder zur rechtlichen Situation von Regenbogenfamilien. Die Linke tut es und möchte Regenbogenfamilien rechtlich gleichstellen und das Abstammungsrecht reformieren, um Diskriminierung zu beenden. Stichwort Diskriminierung, da bleiben wir vielleicht dabei.
Ja, also wir können beim Thema Diskriminierung und Antidiskriminierung vielleicht nochmal einhaken. Und zwar haben wir uns auch angeschaut, was eigentlich zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, geschlechtliche Vielfalt, Geschlechtsidentität jetzt über dieses Themenfeld des Abstammungsrechts hinaus, was man da so finden kann in den Parteiprogrammen. Und das Thema haben wir auch nochmal aufgegriffen, weil wir haben ja eingangs schon gesagt, Gleichstellung ist jetzt nicht gerade das Thema, was irgendwie im Wahlkampf bisher irgendeine nennenswerte Rolle gespielt hat. Was aber durchaus Wahlkampfthema ist, ist ja das Thema Gender, und zwar aus einer eher ablehnenden, kritischen Perspektive. Und gerade deshalb haben wir uns gedacht, ist das vielleicht auch gar nicht so uninteressant, das Thema nochmal aufzugreifen. Wir finden insgesamt zu diesem Thema gar nicht so schrecklich viel in den Wahlprogrammen, vor allen Dingen wenig progressive Forderungen. Aber es ist ja manchmal auch feministisch interessant und relevant, wenn wir auf schon erreichte Dinge schauen, für die vielleicht auch wichtig ist, dass sie künftig nicht zurückgenommen werden. Da spreche ich vor allen Dingen das Selbstbestimmungsgesetz an, das wir uns ja hier auch schon in einer Folge mit Susanna Rosbach und Theresa Richards näher angeschaut haben. Und man findet durchaus auch an der einen oder anderen Stelle in den Wahlprogrammen etwas, was sich als ablehnende Haltung, als Negativstimmung gegenüber dem Themenkomplex Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, Schutz von marginalisierten Personen und Minderheiten benennen würde.
Ja, zum Beispiel, Dana.
Ja, genau. Also zum Beispiel bleiben wir mal beim SBGG, beim Selbstbestimmungsgesetz. Das ist ja das Gesetz, wir erinnern uns, das eingeführt hat zum 1.11.2024 dann schlussendlich, dass es möglich ist, die Geschlechtsidentität, also den rechtlichen Geschlechtseintrag und auch die Vornamen per Erklärung anzupassen an die empfundene Geschlechtsidentität. Da hat das die SPD nochmal in ihrem Wahlprogramm betont, dass sie hinter dem SBGG steht. Das ist doch erfreulich, dass sie hinter einem Gesetz stehen, das sie auch gerade erst verabschiedet haben. Es ist aber durchaus auch notwendig, dass sie dazu etwas sagen, denn tatsächlich lehnen andere Parteien das ganz dezidiert ab. Das BSW sagt, dieses Gesetz, das gefährde Frauenrechte und wird da auch also nahezu emotional. Frauenrechte dürfen nicht auf dem Altar der politischen Korrektheit geopfert werden, heißt es da. Sie erkennen aber schon auch an, dass es Fälle geben kann, in denen es vielleicht auch doch in Ordnung sein muss, dass Personen den Geschlechtseintrag entsprechend ihrer gelebten Identität bekommen. Und das soll dann irgendwie doch auch möglich sein, aber mit ärztlichem Gutachten. Das heißt, das BSW möchte hier weitaus schärfere Voraussetzungen, als sie jetzt das Selbstbestimmungsgesetz derzeit statuiert. Und die AfD positioniert sich auch ganz eindeutig gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Das soll zurückgenommen werden. Sie positionieren sich auch gleich noch gegen das Thema Gendergerechtigkeit in einem weiteren Sinne mit und sprechen sich gegen den Transgender-Hype, die Frühsexualisierung und, also das alles ist gerade ein Zitat, ein als Kinderrechte Aufklärung getarntes Ausspielen der Jugendlichen und Kinder gegen ihre Eltern aus. Die CDU-CSU sind hier auch erstaunlich ablehnend und noch alarmistisch unterwegs und sagen ebenfalls, Kinder- und Jugendschutz brauchen wir statt beliebiger Identitätspolitik und betonen, dass das Selbstbestimmungsgesetz gerade in dem Anwendungsbereich für Kinder und Jugendliche, dass es da erlaubt, dass die ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen viel zu einfach ändern könnten und das wird entschieden abgelehnt und stattdessen sagt die CDU, CSU, wir brauchen hier in jedem Fall unabhängige psychologische Gutachten, das heißt genau das, was mit dem SBGG überwunden wurde, möchten sie eigentlich auch gerne im Kern zurücknehmen.
Ja, wenn wir darüber sprechen, dass wir möglicherweise feministische Besitzstände anfangen müssen zu verteidigen gegen ihre Rücknahme, dann ist natürlich ein weiteres Kampffeld, was auch tatsächlich im Wahlkampf ja nicht nur im Wahlkampf, sondern einfach in der öffentlichen Debatte immer sehr gerne bemüht wird, das Kampffeld der deutschen Sprache. Da lesen wir bei der CDU, dass sie zur geschlechtergerechten Sprache steht, aber die Gendersprache in öffentlichen Institutionen ablehnt und deren Verzicht an Schulen, Universitäten und im Rundfunk fordert. Ja? Und die AfD, auch das soll jetzt an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, die ideologische Verrenkung wie die angeblich gendergerechte Sprache haben dagegen in Deutschland nichts verloren. Ihr Gebrauch soll in öffentlichen Einrichtungen und staatlichen Stellen zur Wahrung einer ideologiefreien Verständigung untersagt werden. Ja, also auch hier sehen wir, das finde ich eigentlich, hast du eingangs sehr, sehr treffend gesagt, dass Gender nicht in einer, sagen wir, also nicht Eingang in die Wahlprogramme teils findet, um progressive oder sagen wir auch einfach nur praktische Vorschläge zu machen, sondern um sich irgendwie ideologisch auf einer bestimmten Seite zu positionieren.
Ja, Gleichstellung ist kein substanzielles Wahlkampfthema, sondern alleine ein symbolpolitisches oder moralpolitisches oder so Empörungsthema.
Okay, gehen wir weg von den Skandalthemen und gehen zu einem vielleicht etwas, einem Thema, wo mehr Konsens zu erwarten ist, nämlich der ganze Bereich der Erwerbsarbeit. Wir haben den Befund aus feministischer Perspektive, dass die Gleichstellung in der Wirtschaft oder in der Erwerbsarbeit noch lange nicht erreicht ist. Wir haben einen nicht unsignifikanten Gender Pay Gap. Wir haben auch Teilzeitdiskriminierung. Wir haben eine eklatante Unterrepräsentanz von Frauen in allen Führungspositionen. Und große Probleme insbesondere in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist natürlich nicht nur ein Frauenthema, aber insbesondere eins. Wir im Deutschen Juristinnenbund denken das Thema Gleichstellung in der Wirtschaft hier sehr breit, nehmen verschiedene Bereiche in den Blick, die der Personalstruktur, natürlich Entgeltgleichheit und Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit. Auch hier möchten wir verweisen auf verschiedene Folgen, die wir dazu gemacht haben, schon zum Thema, insbesondere die Folgen mit Professor Dr. Heide Pfarr zu dem Thema. Wir haben aus dem Kreis des Deutschen Juristinnenbundes verschiedene Konzeptionen schon, die den Weg weisen können für mehr Diskriminierungsfreiheit oder eine mehr Gleichstellung in der Erwerbsarbeit, insbesondere einen Entwurf für ein Wahlarbeitszeitgesetz und für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Die Vorsitzende der Kommission Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht im Deutschen Juristinnenbund, Professor Dr. Isabel Hensel, legt den Schwerpunkt dabei für diese Wahlperiode auf die gleiche Bezahlung.
Wir fordern für die Wahlperiode des 21. Bundestages Regulierungen, die Unternehmen auf eine diskriminierungsfreie Unternehmenskultur verpflichten. Dazu muss insbesondere die EU-Entgelttransparenzrichtlinie bis Juni 2026 konsequent in nationales Recht umgesetzt werden. Unternehmen sollen nach der Richtlinie etwa mittels Analyse- und Berichtspflichten in die Lage versetzt werden, ungleiche Entgeltstrukturen erkennen und beseitigen zu können, um gleiche Bezahlung von Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit endlich sicherzustellen. Die Schließung des Gender Pay Gaps steht unmittelbar in Zusammenhang zu gleichen Zugängen und Möglichkeiten der Teilnahme am Arbeitsmarkt. Daher müssen flexible, bedarfsorientierte Arbeitszeitmodelle eingeführt werden, wie sie der DJB in seinem Wahlarbeitszeitgesetz schon längst fordert.
Zentral ist hier also im Feld des Equal Pay die Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union, die Entgelttransparenzrichtlinie. Und wir konnten ja schon in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten beobachten, dass die Europäische Union in der Tat eher Treiberin der Gleichstellung war und auch die Bundesregierung oder die Bundesrepublik häufiger vor sich hergetrieben hat. Und dazu passt auch, was die Vorsitzende der Kommission Europarecht und Völkerrecht des Deutschen Juristinnenbundes sagt, nämlich Valentina Chiofalo.
Wir fordern nämlich, dass die in der letzten Legislaturperiode der Kommission verabschiedeten Richtlinien des Gender Equality Acquis konsequent, das heißt vollständig, korrekt und innerhalb der vorgegebenen Frist in Deutschland umgesetzt wird. Der Gender Equality Acquis ist der Bestand aller europarechtlichen Normen, die sich mit der Gleichberechtigung befassen. Und hier wurden eben in der letzten Legislatur unterschiedliche Richtlinien umgesetzt auf europäischer Ebene, die in Deutschland noch nicht vollkommen in nationales Recht überführt wurden. Dazu zählen unter anderem die Gewaltschutzrichtlinie, die Entgelttransparenzrichtlinie, die Führungspositionenrichtlinie und die Vereinbarkeitsrichtlinie.
Genau, also im Prinzip hören wir hier, dass es schon auch aus dem Unionsrecht eine ganze Menge an Hausaufgaben gibt, die für die nächste Bundesregierung und den nächsten Bundestag schon bereit liegen.
So ist es. Und es ist ja auch interessant, dass drei von den vier Richtlinien, die Valentina hier nennt, eben auch den Bereich der Arbeit betrifft und der Vereinbarkeit. Das also die Forderungen des Deutschen Juristinnenbundes. Was sagen die Parteien dazu? Was haben sie sich auf die Fahnen geschrieben im Bereich der Erwerbsarbeit?
Die SPD wird auf jeden Fall relativ konkret und geht da auch recht umfangreich drauf ein. Also sie sagen Gleichstellung in der Privatwirtschaft, das ist uns wichtig. Das Führungspositionengesetz soll weiterentwickelt werden und es soll ein Gleichstellungsgesetz eingeführt werden für die Privatwirtschaft, was auch zum Ziel haben soll, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken und zu verbessern. Es soll flexiblere Arbeitszeitmodelle geben. Betreuungsangebote sollen ausgebaut und verbessert werden. Und es soll eine faire Bezahlung, es soll zu einer fairen Bezahlung kommen, um damit auch den Gender Pay Gap anzugehen und zu schließen. Die Richtlinie, die du gerade angesprochen hast, die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die möchte die SPD auch ins nationale Recht umsetzen bis 2026 und sagt, dabei wollen sie das deutsche Entgelttransparenzgesetz, was noch so ein bisschen hinter dem zurückbleibt, was die Union jetzt eigentlich vorsieht, die soll weiterentwickelt werden, dieses Gesetz soll weiterentwickelt werden zu einem wirksamen Lohngerechtigkeitsgesetz und es soll auch zu einer Aufwertung der sozialen Dienstleistungsberufe kommen.
Ja, man kann vielleicht sagen, die SPD wird da ihrem oder findet zurück zu den Wurzeln als Arbeiterpartei. Sie sagte doch einigermaßen viel dazu. Die Grünen wollen diese Entgelttransparenzrichtlinie auch umsetzen, fordern außerdem oder wollen sich einsetzen für flexiblere Arbeitszeiten und die Hürden für Frauen im Arbeitsmarkt abzubauen. Sie setzen auf bessere Kinderbetreuung, ein Rückkehrrecht in Vollzeit und eine Reform des Ehegattensplittings, um finanzielle Abhängigkeit zu vermeiden.
Die Linke fordert eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Sie setzen sich auch ein für eine bessere Betreuungsinfrastruktur, wollen ein Rückkehrrecht nach einer genommenen Elternzeit etablieren und sprechen sich für eine geschlechtergerechte Steuerpolitik aus. Ebenfalls betonen sie, dass sie faire Löhne verfolgen wollen und sich speziell für die Aufwertung von schlecht bezahlten Frauenberufen einsetzen wollen. Auch das Entgelttransparenzgesetz sprechen sie an und sagen, das soll weiterentwickelt werden zu einem Entgeltgleichheitsgesetz, was wirklich darauf zielt, nicht nur Informationen über die schlechte Bezahlung zu erlangen, sondern wirklich gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit durchzusetzen, auch mit einem Rechtsanspruch, der in diesem Gesetz nochmal aufgenommen wird. Außerdem wollen sie auch, dass Unternehmen noch stärker verpflichtet werden, also noch stärker in die Pflicht genommen werden, auch selber tätig zu werden. Und sie sprechen neben dem Gender Pay Gap auch noch ganz ausdrücklich, vielleicht ist das noch interessant, den Migration Pay Gap an.
Mhm. Ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht dann doch noch das BSW. Die fordert nämlich gleiche Löhne, mehr Kita-Plätze und die Überführung von Mini- und Midi-Jobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Dann wiederum aber, können wir beobachten ein bisschen einen Wechsel in der Perspektive oder in des Tons schon bei der CDU und CSU. Die betont nämlich die Flexibilität im Arbeitsrecht und will eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit einführen. Also denkst du sozusagen die flexibleren Arbeitszeiten dann doch etwas anders, als wir es vielleicht tun? Sie setzt auf Fachkräftegewinnung und mehr Kinderbetreuung. Das steht da auch so drin. Aussagen zur Entgeltgleichheit fehlen da irgendwie.
Passt ja insgesamt auch zu den Äußerungen, die Merz auch jetzt mehrfach im Wahlkampf getätigt hat, weil er ja sagt, wir Deutschen müssen einfach wieder mehr Spaß an der Arbeit haben. Das sei doch eigentlich das, worauf die Politik der CDU zielt. Auch die FDP setzt ja auf Eigenverantwortung der Unternehmen und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Also das geht auch in eine ganz ähnliche Richtung. Zum Thema Entgelttransparenz, Entgeltgleichheit sehen sie jetzt auch nichts spezifisch vor, ebenso wenig die AfD. Die AfD betont auch nochmal die unternehmerische Freiheit, dass die wichtig ist und sagt, staatliche Vorgaben lehnen sie ab, sondern stattdessen sind marktwirtschaftliche Prinzipien die Grundlage für faire Löhne.
Ja, immerhin will sie die negative Auswirkung von Erwerbspausen für Familien reduzieren.
Nur wie?
Naja, wir endeten wieder mit der AfD. Das nehmen wir uns für das nächste Mal vor, machen wir vielleicht wieder anders. Wenn wir nämlich jetzt uns anschauen, das hat ja schon, ist angeklungen in dem ein oder anderen Wahlprogramm jetzt, nämlich das Sozial- und das Steuerrecht. Wie sieht es denn da aus, Dana?
Ja, genau. Also wir können uns den ganzen Bereich soziale Sicherung, Steuerrecht, Familienlastenausgleich mal anschauen. Da gibt es auch in dem Papier des Deutschen Juristinnenbundes zu den Wahlprüfungssteinen wirklich eine sehr ausführliche Darstellung. Wir wollen jetzt nur auf so ein ganz paar Themen eingehen, nämlich die Beseitigung von negativen Erwerbsanreizen und da vor allen Dingen das Ehegattensplitting als Beispiel. Wir haben im Steuerrecht und im Sozialrecht in Deutschland immer noch eine ganze Reihe von Regelungen, die vor allen Dingen geschlechtsspezifisch Frauen den Wechsel zum Beispiel von einer überwiegenden Care-Tätigkeit in eine existenzsichernde Lohnarbeit, Beschäftigung erschweren. Und die ihre eigenständige finanzielle Absicherung im Lebensverlauf behindern. Ein bekanntes Beispiel dafür ist eben das Ehegattensplitting. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon einmal mit Dr. Ulrike Spangenberg ausführlicher gesprochen. Und der DJB setzt sich ja schon sehr, sehr lange dafür ein, dass dieses Ehegattensplitting schnellstmöglichst abgeschafft werden soll. Und unsere Vorsitzende der Kommission zum Sozialrecht, Professorin Susanne Dern, die hat uns das im Gespräch einmal genauer erklärt.
Eine unserer zentralen Forderungen ist die Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten einer Individualbesteuerung. Denn bisherige Regelungen wie die Lohnsteuerklasse 5 setzen falsche Anreize und benachteiligen so insbesondere Frauen. Gleichzeitig muss die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten deutlich verbessert werden, um Eltern den Weg in existenzsichernde Beschäftigung zu erleichtern. Alleinerziehende dürfen nicht in die Armutsfalle geraten. Wir brauchen auch einen massiven Ausbau der Kinderbetreuung, der sich an den tatsächlichen Arbeits- und Ausbildungszeiten der Eltern orientiert. Kita- und Hortplätze müssen also so gestaltet sein, dass auch Schicht- und Wochenendarbeit möglich bleiben. Nur so kann echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen.
Ja, also vielleicht erstmal zur Beseitigung negativer Erwerbsanreize und insbesondere dem Ehegattensplitting. Da kann man vielleicht erstmal bei denen anfangen, die nichts dazu sagen. Das ist nämlich BSW, FDP und SPD. Die sagen irgendwie gar nichts zum Ehegattensplitting in ihrem Wahlprogramm, wo man auch wieder sieht, wie wenig feministische Forderungen bei diesem Wahlkampf eine Rolle spielen, wenn nicht mal dieses Thema Eingang findet in alle Wahlprogramme. Die Grünen und die Linke sprechen es an und wollen es irgendwie zumindest geschlechtergerecht reformieren beziehungsweise durch etwas anderes ersetzen, was gerechter sein soll. Und die CDU-CSU plant ganz ausdrücklich, das Ehegattensplitting zu erhalten. Also stellt sich sozusagen gegen diese Forderung oder hinter das Ehegattensplitting. Und die AfD, denke ich im Kern auch, nennt es dann aber Familiensplitting. Und ja, soweit vielleicht die Lage zum Ehegattensplitting. Okay, jetzt haben wir jetzt zum Schluss hier ein Thema angesprochen mit dem Steuerrecht und dem Recht der sozialen Sicherung und dem Familienlastenausgleich, was ja zumindest aus DJB-Perspektive da konkrete Forderungen auf dem Tisch liegen. Und was ja auch recht konkret und vielleicht auch technisch ist. Zum Schluss würde ich vorschlagen, machen wir das Gegenteil jetzt nochmal und schauen uns ein ganz grundlegendes Thema nochmal an, ein vielleicht Querschnittsthema. Nämlich, es ist ja so, dass man doch, wenn man sich die politische Großletterlage anschaut, zu dem Schluss kommen kann, dass wir uns in eher düsteren Zeiten befinden. Und deswegen ist auch dem DJB und ist auch aus feministischer Perspektive das Thema Demokratie und resilienter Rechtsstaat ein Thema. Wir hören jetzt nochmal die Vorsitzende der Kommission Öffentliches Recht, Verfassungsrecht und Gleichstellung, Dr. Stefanie Killinger.
Der DJB war Teil der Kampagne zur Stärkung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und wir waren sehr froh, dass es in der sich zu Ende neigenden Wahlperiode noch zu einer Grundgesetzänderung kam. Wir fordern jetzt, dass alle demokratischen Parteien sich hinter die Stärkung der Justiz insgesamt stellen. Wir möchten hier ein Bekenntnis sehen für den Zugang zu Führungspositionen von Frauen, einer paritätischen Besetzung bei den Bundesgerichten und einem geschlechtergerechten Beurteilungswesen. Sowohl für die Bundesverwaltung als auch für die Justiz.
Für uns als Juristinnen ist natürlich in der ganzen Frage danach, wie der Rechtsstaat gestärkt werden kann, auch die Frage, wie wir eigentlich angehende Juristinnen und Juristen ausbilden. Und auch das ist etwas, womit sich der Deutsche Juristinnenbund schon länger beschäftigt. Die Vorsitzende des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf, Nergis Sarifi, sagt zu dem Thema oder fordert Folgendes.
Soziale Ungleichheiten und strukturelle Diskriminierung erschweren immer noch bestimmten Menschen den Zugang zur juristischen Ausbildung und zur Berufswelt. Und um dem entgegenzuwirken, fordern wir eine Harmonisierung der Prüfungsbedingungen auf bundesweiter Ebene, zum Beispiel durch die Einführung von einheitlichen Regelungen zur Gesetzesmarkierung und E-Examen. Zudem fordern wir, dass Gender- und Diversity-Kompetenzen stärker in den Lehrplan aufgenommen werden.
Ja, also wenn man sich jetzt die Parteiprogramme zu diesem Thema anschaut, dann kann man schon sehen, dass da einige oder die meisten Parteien sich irgendwie natürlich zum Rechtsstaat bekennen und auch sehen, dass möglicherweise da irgendwie die Justiz besser ausgestattet werden muss. Das betonen insbesondere CDU, Grüne und BSW. Wenige haben im Blick die Bedeutung der juristischen Ausbildung in dem ganzen Prozess oder denken das Thema etwas weg von diesem, ja, sagen wir mal, personell oder auch finanziell, der personellen oder finanziellen Ausstattung, das zweifelsohne auch wichtig ist. Aber auch da, wenn man da genauer hinguckt, bleibt es eigentlich überwiegend sehr vage.
Wenn wir bei den Querschnittsthemen vielleicht noch einen Moment bleiben, dann können wir noch ein weiteres Querschnittsthema anreißen, was hier und da auch schon zum Beispiel bei der sozialen Sicherung zur Sprache kam, nämlich das Thema der Digitalisierung. Da hat unsere Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Verena Heisch, auch im Vorfeld mit uns gesprochen, nämlich speziell zum Thema der digitalen Gewalt.
Jetzt mal ehrlich. Wer hat von irgendeiner Partei im Wahlkampf etwas zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen gehört? Keine Partei thematisiert es derzeit und das, obwohl es ein riesiges Problem ist, obwohl quantitativ und qualitativ besonders Frauen betroffen sind und sie sich bei zu viel Gewalt, zu viel Hass nicht mehr am öffentlichen Diskurs beteiligen, was letztlich dazu führt, dass bestimmte Gruppen am öffentlichen Diskurs nicht mehr teilnehmen und nicht mehr gehört werden. Das ist demokratiegefährdend. Und trotz dieser riesigen Gefahr thematisiert es niemand.
Wieder ein Beispiel für ein Thema, bei dem wir dachten, wir wären schon mal so ein bisschen weiter. Also es gab ja schon einen Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz. Etwas, was der Deutsche Juristinnenbund ja auch fordert, um digitale Gewalt zu verhindern und dagegen vorzugehen vor allen Dingen auch. Ja, und jetzt haben wir es in der letzten Legislaturperiode nicht bekommen und hoffen jetzt weiter, dass es dann in der nächsten Legislaturperiode passiert. Und da ist es schon auch so, dass einige Parteien sich das nochmal dezidiert auf die Fahne geschrieben haben. Also die SPD nennt das Thema auf jeden Fall, die möchte dort tätig werden. Auch die Grünen fordern ein digitales Gewaltschutzgesetz. Da wird es natürlich bei einem solchen Gesetz vor allen Dingen auch darauf ankommen, was da dann konkret drin steht. Der Deutsche Juristinnenbund hat da ja auch schon Vorschläge entwickelt, um wirklich einen lückenlosen und umfassenden Schutz, der das ganze Ausmaß von digitaler sexualisierter Gewalt auch in den Blick nimmt, dann hinreichend mitbedenkt. CDU, CSU, die sprechen vor allen Dingen das Thema der Gewalt gegen Kinder im Netz nochmal an. Die FDP sagt da eigentlich nicht so viel zu. Und zur AfD und zum BSW hören wir vielleicht nochmal Verena Heisch.
Bei AfD und BSW ist die Tendenz, vorsichtig gesagt, dahingehend, dass der Kampf gegen digitale Gewalt eigentlich staatliche Zensur ist oder man jedenfalls vorsichtig sein müsse, derartige Meinungen einzudämmen. Ich appelliere also dringend an alle, die betroffen sind von digitaler Gewalt und jeder von uns kennt jemanden, der betroffen ist von digitaler Gewalt, sich die Wahlprogramme anzusehen und unsere Wahlprüfsteine anzusehen und zu überprüfen, welche Partei das Richtige tut.
Im Digitalen erleben wir natürlich nicht nur das Phänomen der digitalen Gewalt, sondern auch viele andere bekannte Probleme, die wir aus der analogen Welt schon kennen, begegnen uns in der digitalen Welt erneut. Auch hier haben wir einen Gender Gap zu verzeichnen, den Digital Gender Gap und auch einen Gender Data Gap. Das ist ein Problem vor allen Dingen für die Realisierung von digitaler Teilhabe. Also wenn es darum geht, dass alle auch gleichen Zugang haben zu digitalen Infrastrukturen und Systemen, haben wir auch da eine Geschlechterdimension, die sich negativ auswirkt, vor allem zu Lasten von Frauen. Und um dem zu begegnen, setzt sich der DJB für eine geschlechtergerechte Daten- und Digitalpolitik ein, was uns Anke Stelkens, die Vorsitzende des Arbeitsstabs Digitales, erklärt hat.
Die aktuelle Digital- und Datenpolitik weist gleichstellungspolitische Leerstellen auf. Es droht die Gefahr, dass Folgeschäden schnell geschaffener technikzentrierter Digitalisierung im Nachhinein kompensiert werden müssen. Aufgrund von Datenlücken und Defiziten im Bildungsbereich sind von diesen Folgeschäden vor allem Frauen betroffen. Der DJB fordert, dass die digitalen EU-Rechtsakte, der DSA, die KI-Verordnung unter anderem, auf nationaler Ebene mit ausreichend Ressourcen und finanziellen Mitteln ausgestattet werden in der Umsetzung, damit sie insbesondere unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Diskriminierungsphänomene und geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt konsequent umgesetzt werden können.
Und was natürlich auch vielleicht wichtig ist, ist, dass dieses Thema Digitalisierung, gerade wenn das künftig auch vielleicht mit einem Ministerium bedacht werden soll, das fordern ja durchaus einige Parteien, CDU, CSU und FDP beispielsweise. Wenn es ein solches Ministerium gibt, dann ist es natürlich wichtig, da auch die Querschnittsperspektive Gleichstellung unbedingt zu verankern.
Ja, und sag mal, bevor wir jetzt hier für jede einzelne Forderung nochmal in die Wahlprogramme reinschauen, Dana, kannst du kurz und knapp beantworten, ob irgendeine Partei diese Geschlechterdimension im digitalen Raum auf dem Schirm hat?
Keine.
Ja gut, findet sich halt auch, dass bestimmte Forderungen überhaupt noch gar nicht aufgegriffen wurden oder zum Thema gemacht wurden. Damit müssen wir dann auch umgehen, so wie wir umgehen werden müssen. Mit diesem Wahlergebnis, ich weiß nicht, Dana, wie wollen wir jetzt, wir haben es jetzt vollbracht, wir sind jetzt durch die aus unserer Sicht wichtigen Themen durchgegangen, haben uns die Wahlprogramme angeschaut, haben geschaut, was sagen die Parteien dazu, was können wir jetzt zum Abschluss dieser Folge, in der wir ja auch keine Fundstücke heute mitgebracht haben, weil es ist wir haben keinen Gast und es ist eine besondere Folge, was nehmen wir also mit?
Ja, ist so ein bisschen schwierig, ne? Also wir können auf jeden Fall daraus mitnehmen, dieser Bundestagswahlkampf ist kein Wahlkampf der Gleichstellungsthemen. Die spielen eigentlich wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Trotzdem kann man, wenn man reingeht, dann an der einen oder anderen Stelle ja schon deutliche Nuancierungen erkennen. Man kann schon auch erkennen, wo so grundsätzliche Linien verlaufen in der Argumentation bei gleichstellungsrelevanten Themen. Das ist, denke ich, nicht uninteressant. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was dann in dieser Situation der Wahlentscheidung, die vielleicht manche noch final zu treffen haben, durchaus auch vielleicht nochmal interessant ist zu wissen.
Ja, und Stichwort Wahlentscheidung. Wir können vielleicht zum Abschluss dieser Folge einfach nochmal darauf hinweisen. Es gibt ja auch einen sowas wie den Wahlomat, eine Ergänzung vielleicht dafür. Sie nennt sich Wahltraut und funktioniert grundsätzlich wie der Wahlomat, setzt aber den Fokus eben auf feministische und gleichstellungspolitische Themen. Da kann man sich durch 32 Thesen klicken und sagen, das auch markieren, so wie bekannt beim Wahlomat, was einem besonders wichtig ist. Und Wahltraut hat eben ähnlich wie wir die Parteiprogramme durchforstet, danach, was die Parteien eigentlich zu diesen Thesen sagen oder was sie sich da vorgenommen haben. Also wer sich da vielleicht auch nochmal durchklicken möchte, da tun wir, da werden wir die Wahltraut in den Shownotes verlinken und auch da, und das wäre jetzt vielleicht so zum Abschluss nochmal meine Empfehlung, ich habe es ja eingangs gesagt, wir mussten jetzt hier einigermaßen oberflächlich bleiben und auch Wahltraut tut das, aber am Ende kann man sich dann doch nochmal vielleicht bei manchen Themen den Blick in das Wahlprogramm selbst nicht ersparen und sich auch die Begründungen zu manchen Positionen durchlesen, weil die sich dann in den Nuancen dann doch nochmal sehr stark unterscheiden können.
Da sind die Wahlprüfsteine des DJB auch auf jeden Fall sehr hilfreich, weil die schon sehr viel mit Zitaten auch aus den Wahlprogrammen arbeiten und auch immer auf die konkreten Seiten in den jeweiligen Wahlprogrammen verweisen.
Ja, in diesem Sinne, die nächste Folge wird euch erreichen nach dieser Bundestagswahl. So viel ist schon mal gewiss und wir werden, egal wie sie ausgeht, dranbleiben mit unseren feministischen Forderungen oder mit den feministischen Forderungen des DJB, uns einzumischen in die Politik und sie hier vertieft weiter zu besprechen in Justitias Töchter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.